Wir nähern uns dem Ende der Diskussionen im ersten Redezyklus Eliphas, Bildas, Zophar. Zweiter Redezyklus Eliphas, Bildas, Zophar. Jetzt haben wir im dritten Redezyklus nur noch Eliphas und Bildas. Zophar scheint sich gar nicht mehr darum zu mühen, Hiob irgendwie von was anderem zu überzeugen, als was der selber denkt. Aber das Interessante ist wirklich, was trotzdem die Leute hier noch sagen. Also steckt wieder wahnsinnig viel drin. Gleich zu Anfang. Da antwortete Bildad von Schuach und sprach, Herrschaft und Schrecken ist bei ihm, der Frieden schafft in seinen Höhen. Also Herrschaft, die Macht, das Regieren. Es steckt so viel drin. Also das Wort, das hier für Herrschaft gebraucht wird, das ist das Wort, das nach dem Sündenfall gebraucht wird. Also die Frau will über den Mann herrschen, sagt Gott zu Eva, aber er soll über sie herrschen. Er soll also genau dieses Wort benutzen. Er soll genau das machen hier, herrschen. Es ist auch das Wort, das Gott gebraucht für die Schöpfung. Also der Mensch soll in der Schöpfung herrschen. Das, was Gott dem Menschen gegeben hat, eigentlich als Ursprungsauftrag zu herrschen. Und was dann auch am Ende der Welt passieren wird, wenn Jesus wiederkommt, dass dann seine Heiligen herrschen werden. Die Herrschaft ist bei ihm. Und auch der Schrecken. Das ist jetzt erstmal etwas, wo wir dann manchmal denken, hängt ganz davon ab, aus welcher Prägung man kommt christlich. Andere sagen sofort, ja, natürlich Schrecken und so weiter. Du fällst vor ihm auf die Füße, auf die Knie und alles, beziehungsweise auf dein Angesicht. Da ist ein Schrecken dabei. Und zum Beispiel als Laban und Jakob sich trennen. Also Jakob war ja vor seinem Schwiegervater gewissermaßen geflohen mit seiner ganzen Familie. Und Laban ist denen hinterher, gar nicht unbedingt, weil Jakob sich einfach davon gestohlen hat, sondern weil Rahab die Hausgötzen gestohlen hat. Aber Laban findet die halt nicht. Und dann schwören sie einander, dass sie sich nichts tun werden. Und Jakob schwört beim Schrecken Isaaks. Ja, Gott ist ein schrecklicher Gott. Und das sehen wir daran, was am Kreuz passiert ist. Weil Jesus den gesamten Zorn, den schrecklichen Zorn des Gerichtes hat tragen müssen. Jesus musste diesen Schrecken tragen, Jesus musste diesen Zorn tragen, damit wir ihn nicht tragen müssen. Und das ist schon mal etwas wirklich Krasses, was Bildad hier sagt. Herrschaft und Schrecken. Also, das kann man jetzt aber auch wirklich so sehen. Bildad will Hiob erst nochmal zeigen, pass auf, mit wem du es hier zu tun hast. Warum? Weil Hiob doch irgendwie immer noch nicht bereit ist einzusehen, dass er schuldig ist. Zumindest aus Sicht der drei Freunde. Und dann, Herrschaft und Schrecken ist bei ihm, der Frieden schafft in seinen Höhen. Erst einmal, vor ein paar Jahren ist mir das aufgefallen, der Frieden schafft in seinen Höhen, da ist es dann ja manchmal gut, wenn man Hebräisch kann. Wir haben ein Lied gesungen im Hebräischunterricht. Das heißt Ose Shalom Bim Romav. Also Ose Shalom Bim Romav, Hu Yase Shalom Aleinu, Ve Al Kol Yisrael, Ve Imru Amen. Das ist ein altes jüdisches Gebet. Der erste Teil ist genau dieses hier. Ose Shalom Bim Romav. Der Frieden schafft in seinen Höhen. Und der Rest ist dann also, der schaffe auch Huja Ase Shalom Aleinu, der schaffe auch Frieden über uns und über ganz Israel und alle sollen sprechen Amen. Das ist dann die Übersetzung dieses Liedes. Gott schafft Frieden in seinen Höhen. Was heißt das in seinen Höhen? Im Himmel, da wo Gott zu Hause ist. Da schafft Gott Frieden. Das ist die Sicht von damals. Und Frieden bedeutet ja nicht einfach bloß, dass die Waffen schweigen. Frieden ist nicht einfach bloß Pazifismus. Frieden bedeutet Wohlergehen. Also, wenn sich die Juden begrüßen, begrüßen sie sich mit Shalom. Und Shalom, das heißt eben Frieden und bedeutet aber auch zum Beispiel bei der Geschichte mit Elisa und der Schunemiterin. Und die Schunemiterin, die kriegt das Kind, das Elisa ihr verheißen hat mit ihrem Mann. Und dann stirbt das Kind und sie kommt Elisa entgegen oder kommt zu Elisa und der Diener kommt ihr entgegen. Und er fragt sie, bei Luther geht es gut? Sie antwortete ja. Im Hebräischen steht da einfach Frieden, Frieden. Also geht es dir gut? Geht, es geht gut. Dann kommt sie endlich bei Elisa an und sagt dann wirklich, wie es ihr geht. Aber genau. Frieden bedeutet Wohlergehen. Kann tatsächlich auch Wohlstand heißen. Wohlstand nicht in dem Sinne, wie manche das verstehen, dass es dir nur gut geht und du überhaupt keine Probleme mehr hast. Aber es bedeutet eher, selbst in den Problemen geht es noch gut. Selbst im Mangel ist noch Überfluss da. Also was die andere Witwe dort Elisa mitbekommen hat, als sie hingekommen ist und gesagt hat, der Wucherer will meine zwei Söhne verkaufen. Und Elisa hat zu ihr gesagt, was hast du im Haus? Und sie hat gesagt, nichts als ein bisschen Öl. Und hat sie mit diesem ganz kleinen bisschen das halt immer in lauter Gefäße gefüllt, die Gefäße bis alle voll waren. Und so hat Gott aus dem Mangel viel geschaffen. Es kann aber auch so sein, es muss irgendwo in den Sprüchen stehen, aber ich habe den Vers seither nicht mehr wiedergefunden, dass der Arme, aber Gerechte leihen kann, obwohl er nichts hat, und der Reiche muss darben, trotz seines Reichtums. Das ist der Wohlstand, das ist der Friede, den Gott auch geben kann und den Gott geben will. Und dann heißt es von Jesus, dass wir mit Gott Frieden haben durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5, Vers 1. Und was Paulus dann direkt danach aufzählt, ist dann halt, wie wir durch die Trübsal durchgehen und aber doch Hoffnung haben und so weiter. Und die Hoffnung lässt nicht zustanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Also, trotz all der Trübsal, die uns in dieser Welt kommen, haben wir den Frieden mit Gott, dass es uns gut geht mit Gott. Und wenn wir das auch wirklich ausreizen, dann heißt es, trotz der Trübsale lässt es uns Gott gut gehen. Und diesen Frieden schafft Gott. Von Jesus heißt es übrigens dann auch im Epheserbrief, also erst einmal in der Prophezeiung, in Jesaja 9, er wird der Friede sein, und auch in Micha 4, er wird der Friede sein. Und das nimmt Paulus dann auf in Epheser 2, Vers 14, er ist unser Friede. Jesus ist genau dieser Friede, von dem der Frieden schafft in seinen Höhen. Und das ist das Schöne. Gott hat in seinen Höhen den Frieden geschaffen. Und was hat er gemacht? Er ist in Jesus in diese Welt gekommen, sodass die Engel dann schon singen konnten, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens oder und den Menschen ein Wohlgefallen, kann man beides übersetzen. Aber dass Gott diesen Frieden auf die Welt gebracht hat mit Jesus. Und dadurch, dass Jesus als Mensch gelebt hat und am Kreuz gestorben und auferstanden ist, hat er uns diesen Frieden geschenkt. Der Frieden, der oben geschaffen worden ist in den Höhen, ist in Jesus runtergekommen zu uns. Damit wir dann sehen können, die Herrschaft ist auch bei ihm. Weil Jesus gesagt hat, alle Gewalt ist mir gegeben im Himmel und auf Erden. Aber Schrecken brauchen wir als Christen nicht mehr zu haben in dem Sinne, dass wir uns vor Gott fürchten müssten und vor seiner Strafe. Sondern wir können sehen, er hat diesen Schrecken auf Jesus gelegt und der Schrecken darf auf unsere Feinde kommen. Und sagt Bildert weiter, wer will seine Scharen zählen? Und über wem geht sein Licht nicht auf? Also, wer will seine Scharen zählen? Was sind die Scharen? Das sind zum einen die himmlischen Heerscharen, also die Engel. Und es ist halt nicht klar, wie viele Engel es gibt, aber es gibt sehr viele. In der Offenbarung schreibt Johannes einmal was von 10.000 mal 10.000. Das heißt, das ist schon einiges. Jetzt habe ich gerade die Zahl vergessen. Dies war, Moment, 4 Nullen plus 4 Nullen sind 8 Nullen, also schon mal 100 Millionen. Ja, genau. Also mindestens. Das sind schon mal die Heerscharen. Die Sterne sind auch gleich viel, also sind auch ganz viele, die Engel und Sterne werden ja auch miteinander eins gesetzt. Und dann aber auch, dass Gott ja die Heerscharen von Israel beherrscht. Und von daher auch das sind seine Scharen. Die Scharen, die Gott in die Welt gesetzt hat. Wer will sie zählen? Keine Ahnung. Weißt du, wie viele Sterne entstehen? Und dann heißt es, Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlt. Über wem geht sein Licht nicht auf? Also dieses, was Jesus auch selber sagt in der Bergpredigt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Guten und Bösen, über den Gerechten und Ungerechten. Gott ist manchmal viel besser, als wir denken. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen mit dem, was bei Bildert mitschwingt. Hiob, du hast einfach so viel Segen bekommen, so viel Frieden von Gott bekommen, aber das liegt gar nicht an dir, das liegt einfach bloß darin, dass Gott eben den Gerechten und den Ungerechten das schenkt. Sein Licht geht über allen auf. Und dann sagt er weiter eben, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und wie kann rein sein ein vom Weibe Geborener? Da geht's jetzt ganz tief in die Geschichte hinein, also in die Theologie hinein. Denn das stimmt ja. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und das ist dieser krasse Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Weil im Alten Testament, da konnten die Leute eigentlich immer wieder von sich sagen, ich bin doch gerecht vor dir. Was auch stimmt, weil Gerechtigkeit ein Beziehungsbegriff ist. Aber wenn man das im Licht des Neuen Testaments sieht, von dem, was Paulus schreibt im Römerbrief gerade, dann ist gar keiner gerecht. Also irgendwie die alttestamentlich Gerechten sind eigentlich gar nicht gerecht gewesen. Und das nimmt Bildert hier auf. Eigentlich ist doch gar keiner gerecht. Da gesteht sich Bildert in einer gewissen Weise ein, eigentlich bist du ein Sünder, ich aber auch, und eigentlich dürfte mich das genauso treffen wie dich. Also da ist Bildert schon auf einem relativ guten Weg. Wenn er jetzt noch ein bisschen weiter geredet hätte, als nur das bisschen, was noch kommt, dann wäre er vielleicht auch zu dem Punkt gekommen. Und dann, wie kann rein sein ein vom Weibe Geborener? Es geht nicht. Mit einer Ausnahme natürlich. Aber das ist schon mal das ganz Interessante. Also, das Buch Hiob spielt ja ungefähr zur Zeit zwischen der Sintflut und den Erzvätern Israels. Und die Geschichten, die Sie aus der Vorzeit kennen, sind zum Beispiel die ersten Namen der Menschen. Adam, Seth und Enosch. Adam heißt übersetzt der Mensch oder der von Erde genommene Mensch. Seth ist zum einen der Ersatz, weil er als Ersatz war für Kain und Abel, eigentlich beide. Und Enosch heißt wieder Mensch. Aber Enosch heißt in dem Fall der von Sünde befleckte Mensch, der fehlerhafte Mensch. Und also Seth, das Wort Seth oder Shit, das kann man auch übersetzt mit Setzen, Stellen, in den Zustand geraten. Also gleich die ersten drei Namen, Adam, Shet, Enosh, der Mensch, kam in den Zustand des Sünders. Und dann kann man die anderen Namen weiter übersetzen in dieser gleichen Weise mit, er klagte, aber der hochgelobte Gott stieg herab als Geweihter und brachte dem gewalttätigen Menschen Ruhe. Das sind die Namen von Adam bis Noah. Es war zu Seths Zeiten schon klar, als er Enosch gezeugt hat, es steckt in den Menschen etwas drin, das man nicht rauskriegt. Der ist ein sündiger Mensch, dieser Kleine. Und das Schöne ist, in der Geschichte, wo es um Enoschs Geburt geht, da heißt es dann auch, zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Weil den Leuten schon damals klar war, was dann Joel erst wieder nochmal neu gesagt hat, was dann Petrus in seiner Pfingstpredigt aufnimmt und Paulus im Römerbrief, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Also es war den Leuten klar, wir haben in unserem Blut nichts, was rein ist. Und das Blut wird vom Vater weitergegeben. Jetzt gab es einen Menschen, der ohne menschlichen Vater zwar doch von einem Weibe geboren wurde, nämlich Jesus. Darum ist die Jungfrauengeburt so wichtig. Darum kann man als Christ nicht einfach sagen, ach, ob das jetzt so gewesen ist, ja, nee, das heißt junge Frau und so weiter. Nee. Jesus musste von einer Jungfrau geboren werden. Ohne Zutun eines Mannes. Also von der Jungfrau war extra nochmal wichtig, damit klar war, da ist überhaupt wirklich kein Mann involviert. Also natürlich hätte Gott auch sagen können, okay, Maria, du hattest jetzt mit Josef schon mal, aber das Kind ist jetzt nicht von Josef, sondern von mir. Aber dadurch, dass Maria Jungfrau war, war nochmal ganz klar, da war Josef nicht involviert. Da war kein Mensch involviert. Maria nur in dem Sinne, dass sie gesagt hat, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und so ist Jesus in die Welt gekommen. Der Einzige, der von einem Weibe geboren ist, von einer Frau geboren, der aber nicht von einem Menschen gezeugt worden ist. Und darum ist er der Einzige, bei dem Bildert jetzt sagen könnte, wie kann einer rein sein vom Weibe geboren? Nämlich dadurch, dass Gott sein Vater ist. Ja, schön. Was bedeutet das jetzt für uns? Johannes 1, Vers 12 ich lese mal 12 bis 14, das ist dann noch netter, weil dann kommt Weihnachten nochmal ins Spiel. Ja, ich bin gleich da, das will ich nämlich direkt vorlesen. So. Ich nehme Vers 9. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und später in Johannes 3 sagt Jesus, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wir können gewissermaßen die gleiche Geburt haben wie Jesus, bloß nochmal auf andere Weise, dass wir von Gott geboren sind. Das ist eine Bild, das Gott uns gegeben hat dafür, dass wir gerettet sind. Dass wir zwar immer noch nach dem Fleisch unsere irdischen Väter haben, aber dass wir nun den himmlischen Vater haben. Und dadurch sind auch die rein, die von einer Frau geboren wurden. Siehe, auch der Mond scheint nicht hell und die Sterne sind nicht rein vor seinen Augen. Also eigentlich sogar die Sonne nicht. Gott ist so hell und wahrhaftig, dass vor ihm alles andere erblasst. Und dass vor ihm klar ist, nichts ist rein. Wie viel weniger der Mensch eine Made und das Menschenkind ein Wurm. Was nochmal klar machen soll, wie niedrig der Mensch ist vor Gott. Der ist nur ein Wurm. Und das Interessante ist, also wir werden zwar mit Schafen verglichen, aber mit Würmern doch noch nicht ganz. Also das meiste in der Bibel. Weil Würmer können noch weniger tun miteinander. Außer David, der prophetisch für Jesus spricht, sagt von sich in Psalm 22, ich bin kein Mensch mehr, ich bin ein Wurm. Das sage ich auch noch schnell noch ein bisschen dazu. Dieser Wurm ist die sogenannte Kermisschildlaus. Und diese Kermis, daher kommt die Farbe Karmesin, also dieses Blutrote, was wir ja auch mit Scharlach übersetzen. Dieses Tier heftet sich an einen Baum, wird blutrot und nach 3 Tagen platzt das Ding und wird schneeweiß. Wie Jesaja gesagt hat, wenn auch eure Sünde blutrot ist, soll sie doch weiß werden wie Schnee. Und damit gibt es die Kinder frei. Also es gibt seine eigenen Nachkommen frei. Und wenn David prophetisch von Jesus sagt, ich bin ein Wurm, dann meint er genau das. Jesus hat sich zu so einer Made gemacht. Die kleine fade Made, ohne Gnade. Schade für ihn, schön für uns. So viel steckt schon mal in den Versen drin. Bei Hiob gehe ich ein bisschen gröber durch. Hiob antwortete und sprach: Wie sehr stehst du dem bei, der keine Kraft hat? Hilfst du dem, der keine Stärke in den Armen hat? Wie gibst du Rat dem, der keine Weisheit hat und lehrst ihn Einsicht in Fülle? Mit wessen Hilfe redest du und wessen Geist geht von dir aus? Ich unterstelle Hiob jetzt, dass er das mit einem sarkastischen Unterton sagt. Also, dass er dann eher sagt, ja, wie sehr stehst du dem bei? Ja, super, toll, danke. Wer solche Freunde hat, weil er merkt, die Freunde, die wollen halt immer noch, dass Hiob sich die Schuld eingesteht. Und die wollen nicht einsehen, dass Hiob vielleicht doch was Gutes, dass Hiob sich doch nicht zu Schulden hat kommen lassen. Und darum mit diesem Ganzen dagegen, ja, also, wessen Hilfe redest du? Das ist dann vor allem nochmal, mit wessen Hilfe redest du? Naja, wenn Bildad nicht den Heiligen Geist hat, sondern einfach bloß sein menschliches Wissen hat, dann redet er definitiv nicht mit Gottes Hilfe. Und alles, was nicht mit Gottes Hilfe ist, oh, damit sollten wir lieber nichts zu tun haben. Die Schatten drunten erbeben das Wasser und die darin wohnen. Das Totenreich ist aufgedeckt vor ihm und der Abgrund hat keine Decke. Er spannt den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde über das Nichts. Also, jetzt beschreibt Hiob nochmal ganz viel, was Gott macht. Dass das Totenreich aufgedeckt ist, da wo wir selber nicht hineinsehen können, in das Reich der Toten, da kann Gott einfach reinblicken. Und dann diese schöne, er spannt den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde über das Nichts. Zu dem Zeitpunkt gab es schon etliche Kulturen, die eher gesagt haben, also wie indischer Kultur zum Beispiel, dass die Erde auf dem Rücken von Elefanten getragen würden, die dann auf einer Schildkröte stünde. Also irgendwo, die Erde muss auf irgendwas drauf sein. Und Hiob sagt, Gott hat die Erde ins Nichts gehängt. Und was haben wir mittlerweile herausgefunden? Um die Erde herum ist nichts. Also Atmosphäre, aber dann irgendwie, ne, ich bin mir gerade nicht sicher, wie krass das Vakuum da ist. Also ob es wirklich komplettes Vakuum ist oder auch nicht, aber genau. Aber trotzdem, da ist ja nichts. Da ist nichts, was die Erde irgendwie halten würde. Zumindest nicht von dem, dass man irgendwie sich da drauf stützen könnte und so. Schon krass, was die Leute damals gewusst haben. Er fasst das Wasser zusammen in seine Wolken. Und die Wolken zerreißen darunter nicht. Das ist ja auch schon nochmal krass. Also, wie viel Wasser in den Wolken drinsteckt, das haben die Leute halt auch schon bemerkt. Und trotzdem zerbrechen die Wolken davon nicht. Also, es regnete natürlich, aber genau. Er verhüllt seinen Thron und breitet seine Wolken davor. Das ist jetzt etwas, was ihm Eliphas ja vorgeworfen hat, dass Hiob meint, ja, du denkst einfach, Gott sitzt hinter den Wolken und sieht uns nicht. Aber es ist eher, was Hiob jetzt hier meint, Gott verbirgt sich hinter den Wolken. Es ist nicht, dass er uns nicht sieht, weil er auch ins Totenreich blicken kann. Aber er verbirgt sich vor uns. Er ist an manchen Stellen einfach der unbekannte Gott. Und gerade wenn uns irgendwelche Leiddinge passieren, kommen wir ganz schnell dahin, dass wir es doch irgendwie erklären wollen. Und erklären es dann meistens damit, ja, Gott hat das doch nicht gewollt oder was auch immer. Anstatt dass wir einfach sagen, ich habe keine Ahnung. Eigentlich sagt die Bibel, dass Gott helfen will. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum es jetzt da nicht geklappt hat? Keine Ahnung. Meine einzige Miterklärung ist Sünde. Aber nicht unbedingt, dass dieser Mensch gesündigt hat, sondern einfach bloß die Sünde ist in der Welt. Da ist Gott verborgen und über das, was die Bibel uns sagt, was Jesus uns geoffenbart hat, was der Heilige Geist uns wieder zeigt, über das kommen wir nicht hinaus. Er hat am Rande des Wassers eine Grenze gezogen, wo Licht und Finsternis sich scheiden. Was heißt am Rande des Wassers? Heißt das jetzt hier an der Küste? Nee, Hiob spricht zum einen davon, was in der Schöpfung geredet wird, mit dieser Feste, so übersetzt es Luther. Rakia heißt eine Ausspannung von Wasser. Also, dass zwischen der Atmosphäre und dem Weltraum schon mal so eine Wasserschicht war. Vielleicht auch aus Eis schon. Und dann aber heißt es in Psalm 104, lobet ihn, was hat, nee, 104, das war es nicht, es war 147, aber ich glaube 104 ist ja auch irgendwas. Auf alle Fälle, lobet ihn, ihr Himmel, aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel. Und das hat man auch rausgefunden mittlerweile, dass anscheinend am Rande des Universums nochmal eine Wasserschicht ist. Also, am Rande des Wassers ist eine Grenze gezogen, wo Licht und Finsternis sich scheiden. Das ist auch interessant, also gerade wenn man das nochmal nimmt mit dem aus der Vorzeit vor der Sintflut, da wo die Erdatmosphäre aufgehört hat, wo dieses Wasser war, in der Atmosphäre ist Licht. Wenn wir nicht diese Atmosphäre hätten, wie wir sie haben, dann wäre der Tag dunkel. Dann würde die Sonne zwar noch hier reinscheinen und es wäre ein bisschen hell, aber durch die Atmosphäre, die wir haben, kann es überall hell sein. Dadurch scheint der Himmel komplett hell und nicht wie wenn man auf dem Mond ist, nur dass man halt die paar dunklen Flecken sieht. Nicht wie wir es in der Nacht halt sehen. Wenn man das von außen sieht, ist das tatsächlich, da ist diese Grenze zwischen Licht und Finsternis. Die Säulen des Himmels zittern und entsetzen sich vor seinem Schelten. Durch seine Kraft hat er das Meer erregt und in seiner Einsicht hat er Rahab zerschmettert. Rahab ist nicht die Hure Rahab. Sie ist aber wahrscheinlich nach genau diesem Viech benannt. Es ist jetzt hier auch einfach bloß als Erklärung gegeben, der Drache der Urzeit. Wir hatten das schon einmal, Rahab in Kapitel 9. Und da habe ich dann gesagt, es könnte tatsächlich sein, wenn es der Drache der Urzeit ist, dass es ein Blick ist auf den Drachen, den Satan, die alte Schlange. Das heißt, also die Kraft hat er das Meer erregt und durch seine Einsicht hat er Rahab zerschmettert, dass Gott den Teufel zerschmettert hat. Und zwar in einer gewissen Weise prophetisch gesehen jetzt von Hiob, nämlich das, was Gott zur Frau gesagt hat. Ich will Feindschaft sehen zwischen dir und der Schlange und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Das sagte nicht zur Frau, Entschuldigung, das sagte zur Schlange. Also Feindschaft zwischen dem Weib und der Schlange. Genau. Auf alle Fälle zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Beides kann man auch mit zermalmen übersetzen. Der wird dir den Kopf zermalmen oder zerschmettern und du wirst in die Ferse zerschmettern. Wo beißt eine Schlange hin? In die Ferse. Was ist bei einer Schlange oft so, wenn sie beißt? Das ist eine tödliche Wunde. Was ist bei Jesus durchbohrt worden? Das ist krass. Bei der Kreuzigung wurde der Fuß hier durchbohrt und der Nagel kam meistens durch die Ferse hindurch. Das ist der Punkt, an dem Jesus, der Same der Frau, der Sohn der Jungfrau, als der Schlange den Kopf zerschmettert hat. Und es gibt ein wunderschönes Bild. Man sieht, Jesus hängt am Kreuz, aber man sieht nur die Füße. Der Nagel ist durch Jesu Füße durch und hinter den Füßen, also zwischen Füßen und Kreuz, ist eine große Schlange mit aufgesperrtem Maul und die ist mit ans Kreuz genagelt. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Gott hat die Schlange gerichtet. Er hat dem Drachen der Urzeit, er hat Rahab, die alte Schlange, zerschmettert. Jetzt das Schöne bei Rahab, der Hure, die hat zwar diesen Namen, zwar diesen gewissermaßen diesen teuflischen Namen. Sie ist nach dem Teufel selber benannt, wenn das jetzt stimmt, dass das ein Bild für den Teufel ist, beziehungsweise dass es der Teufel selber ist. Aber durch den Glauben an Gott und durch das, was sie dann machen sollte, nämlich dass sie eine rote Schnur raushängen sollte über ihre sowieso schon rote Fensterbank, dadurch kam ein Kreuz zum Schein, ein rotes Kreuz, blutrotes Kreuz. Also auch wieder das gleiche wie mit dem Wurm übrigens, mit der gleichen Farbe. Dieses Kreuz hat sie erlöst. Sie ist hineingekommen in die Gemeinschaft Israels. Ihre Familie hat noch draußen vor dem Lager gezeltet, aber Rahab kam hinein, dadurch, dass sie Salmon geheiratet hat. Und Salmon ist der Vater von Boas mit Ruth. Und Ruth Nicht auf Wiederbau, Entschuldigung. Mit der Rahab. Jetzt habe ich Salmon und Rahab von Boas. Boas ist dann mit Ruth der Vater von Obed. Und Obed ist der Großvater von David. Und David ist der Vorfahre von Jesus. Rahab, die mitunter benannt ist nach dem Teufel selber, die ist durch den Glauben gerettet worden. Und durch das, und durch den Glauben an das, was ihr die Jünger, was ihr die Israeliten gesagt haben, dass sie sich das Kreuz hinanpackt, an das Fenster. Dadurch ist sie gerettet worden. Also, es besteht Hoffnung für jeden. Selbst für die, die nach dem Teufel benannt worden sind. Warum? Weil Gott den Teufel zerschmettert hat. Am Himmel wurde es schön durch seinen Wind und seine Hand durchbohrte die flüchtige Schlange. Also, da ist es die Hand, also eigentlich ne, die Ferse, also über den Kopf zu treten, aber auch Jesu Hände waren durchbohrt. Jesu Hände am Kreuz und Jesu Füße haben die Schlange durchbohrt. Da ist wahrscheinlich eher noch gemeint, dass ein Speer nach ihr geworfen wurde, aber trotzdem. Jesu Hände am Kreuz. Siehe, das sind nur die Enden seiner Wege. Und nur ein leises Wörtlein davon haben wir vernommen. Genau, damals war es nur so ein bisschen vor ein Schatten von dem Ganzen. Heute wissen wir so viel mehr. Heute haben wir das ganze Neue Testament, wir haben noch das ganze Alte Testament. Und wenn wir das Alte und Neue Testament danach durchforsten, was das Kreuz Jesu für uns bedeutet, kommen wir auf solche Schätze. Genau, also wir haben nur ein leises Wörtchen vernommen. Wer will aber dem Donner seiner Macht verstehen? Ja, das ist dann wieder was. Gott donnert und wir sagen, ich kapiere es nicht. Und das ist in Ordnung. Wir dürfen es nicht kapieren. Also nicht in dem Fall, wir haben nicht die Erlaubnis, es nicht zu kapieren, sondern wir haben die Erlaubnis, es nicht zu kapieren. Und einfach zu sagen, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir. Und Hiob fuhr fort mit seinem Spruch und sprach, so wahr Gott lebt, der mir mein Recht verweigert, und der Allmächtige, der meine Seele betrübt, solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch von Gott in meiner Nase. Meine Lippen reden nichts Unrechtes und meine Zunge sagt keinen Betrug. Also, was meint Hiob, Gott verweigert mir mein Recht? Naja, Hiob hat zu Unrecht gelitten. Das stimmt schon. Und Hiobs Recht ist, dass Gott gewissermaßen wenigstens sagt, nein, du bist, also, dass Gott sagt, nein, Hiob ist gerecht. Das ist das Recht, das Hiob zusteht. Gar nicht unbedingt, dass Gott sagt, nee, ich habe dich falsch behandelt, weil das hat Gott ja nicht. Aber dass Gott Hiob gerechtfertigt macht. Und das ist das Gleiche, was Gott auch bei mir sagt, was Gott bei uns sagt. Wenn ihr euch auf mein Wort beruft und die Leute um euch herum sagen, das glaubst du doch nicht ernsthaft. Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, wenn es heißt, durch seine Wunden sind wir geheilt, du siehst doch all die Symptome bei dir. Und am Ende ist es mein Recht, dass Gott am Ende sagt, doch. Er hat sich an mein Wort gehalten und darum zeige ich es auch. Das Interessante ist dann noch, er sagt weiter, solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch von Gott in meiner Nase. Das ist eine Anspielung auf die Schöpfung. Weil Gott nämlich Adam in die Nase gehaucht hat. Er hat seinen Odem in die Nase gehaucht. Also natürlich heißt es in dem Sinne auch, dass Hiob einfach atmen kann. Aber genau, also es ist noch eine Anspielung darauf. Meine Lippen reden nichts Unrechtes und meine Zunge sagt keinen Betrug. Also, Hiob hat zumindest sich nach seinen Lippen nicht versündigt bis Kapitel 2. So viel kann ich sagen. Dazwischen war vielleicht doch manches, was nicht ganz recht war. Aber so wie Hiob sich gerade sieht, stimmt's auf alle Fälle. Das sei ferne von mir, dass ich euch Recht gebe. Genau, weil er weiß, ich habe nichts Unrechtes getan. Bis mein Ende kommt, will ich nicht weichen von meiner Unschuld. Gut. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht. Mein Gewissen beißt mich nicht wegen eines meiner Tage. Meinem Feind soll es gehen wie dem Gottlosen und dem, der sich gegen mich auflehnt, wie dem Ungerechten. Denn was ist die Hoffnung der Ruchlosen, wenn Gott mit ihm ein Ende macht und seine Seele von ihm fordert? Die Hoffnung ist dahin. Also, der Gottlose kann sich in dieser Welt jetzt noch so groß behaupten. Und dann ist es aber doch gut zu wissen, am Ende behält Gott Recht. Und derjenige, der nicht vor Gott auf die Knie geht und sagt, vergib mir meine Schuld, der muss die Konsequenzen tragen. Das Krasse ist, in Hesekiel 18 war es, glaube ich, müsste da sein, auf alle Fälle bei Hesekiel, sagt Gott tatsächlich, das Beispiel von einem, der total gerecht lebt, sich aber am Ende von Gott abkehrt und Gott sagt, mit dem kann ich nichts tun. Und auf der anderen Seite, der sein ganzes Leben lang ungerecht war, sich aber am Ende zu Gott bekehrt, den muss Gott am Leben lassen. Aber solange man sich nicht zu Gott bekehrt am Ende, bleibt man verloren. Meinst du, dass Gott sein Schreien hören wird, wenn die Angst über ihn kommt? Er hört es vielleicht, aber er erhört es nicht. Oder kann er an dem Allmächtigen seine Lust haben und Gott alle Zeit anrufen? Nee, das geht nicht mehr. Es gibt ein Ende dafür, wann wir Gott anrufen können. Und das Ende ist normalerweise mit unserem Tod. Ich will euch über Gottes Tun belehren und wie der Allmächtige gesinnt ist, will ich nicht verhehlen. Das ist der Fehler, den viele Theologen machen. Ich erkläre euch jetzt mal, wie Gott ist. Karl Barth hat dann gesagt, wir sollen von Gott reden und können es doch nicht. Und jeder versucht es wieder aufs Neue. Das Einzige, wie man tatsächlich von Gott reden kann, ist, wenn man eben von Jesus redet. Wenn man sagt, okay, das sehen wir in der Bibel und so ist Jesus. Seht, ihr selber habt es gesehen. Warum bringt ihr dann so unnütze Dinge vor? Das ist der Lohn eines gottlosen Menschen bei Gott und das Erbe der Tyrannen, das sie vom Allmächtigen bekommen. Werden seine Söhne groß, so werden sie eine Beute des Schwerts. Und seine Nachkommen werden an Brot nicht satt. Also den Ungerechten befällt, ist am Ende, all das, was er an Sicherheiten hat, das fällt weg. Und das können wir in der Welt immer wieder sehen. Die Leute haben sich so viel aufgebaut und dann kommt Gottes Gericht über die Leute, mitunter in dieser Welt, und sie schreien Zeter und Mordio, weil das, was sie sich aufgebaut haben, plötzlich in sich zusammenfällt. Und dann geben sie den anderen Leuten die Schuld, anstatt bei sich selber die Schuld zu suchen und zu sagen, wir haben übel gehandelt, lasst uns zu Gott flehen, dass er sich unser erbarme. Aber nein, sie schreien über die anderen, die ihnen den Reichtum gestohlen haben, nach ihrer Sicht gestohlen. Aber Gott bringt das Gericht über die Leute. Und dann sogar eben seine Söhne werden groß, wenn seine Söhne groß werden, werden sie eine Beute des Schwerts. Also die Ungerechten müssen das oft bei ihren eigenen Kindern sehen. Das ist nochmal Hiob 18. Es hat nichts damit zu tun, was die Israeliten sich dann sagen, und die Väter haben Trauben gegessen, den Kindern sind die Zähne stumpf geworden. Also von wegen, die Kinder müssen jetzt für die Sünden der Väter bezahlen. Nein. Die Söhne haben sich weiter auf die Sünden ihrer Väter gestützt. Und darum muss Gott ihnen nun auch das Gericht geben. Und oft ist es so, das, was die Väter im Verborgenen tun, das tun die Söhne im Offenen. Und was die Söhne im Offenen tun, das tun die Enkel dann im Exzess. Kann man ganz krass sehen bei den Königen von Israel. Einer wurde schlimmer als der andere, bis wir endlich zu Ahab kamen. Auch wenn das in dem Fall gar nicht alles Söhne voneinander waren, aber die haben sich beerbt, also haben quasi den Thron geerbt und von daher weiter. Die ihm übrig bleiben, wird er tot ins Grab bringen und seine Witwen werden nicht weinen. Warum nicht weinen? Zum einen, weil Trauer bedeutet, da ist ein großer Verlust geschehen. Und dass die dann zeigen, da ist kein Verlust. Der ist einfach nicht mehr da. Aber das ist nicht schlimm, weil da ist nichts verloren gegangen, mit dem man nachtrauern müsste. Andere Variante, die Trauer ist so groß, dass sie nicht mehr Tränen haben. Wenn er Geld zusammenbringt wie Staub und schafft Kleider an, wie man Lehm anhäuft, so wird er es zwar anschaffen, aber der Gerechte wird es anziehen und dem Unschuldigen wird das Geld zuteil. Das ist etwas Tolles. Ein Prinzip aus der Bibel tatsächlich, der Gerechte, also der vor Gott gerecht ist, der darf den Ungerechten seines Reichtums beerben. Es wird nicht alles unbedingt in dieser Welt passieren, aber es gibt etliche Beispiele in der Bibel, wie die Gerechten von den Ungerechten das Geld, das Land und alles bekommen. Gerade Israel. Gehe ich noch weiter vor? Nee, ich bleibe bei Israel erstmal. Israel in der Knechtschaft in Ägypten. Und als sie am Ende wieder raus durften, da haben sie ganz viel Gold und Silber und Edelsteine und kostbare Stoffe und was sonst noch alles bekommen von den Ägyptern. Und haben die Ägypter damit beraubt. Natürlich, zum Teil haben sie es gebraucht für die Stiftshütte, zum Teil haben sie es gebraucht, um sich Geld, um sich Nahrung zu kaufen, als sie dann an Edom und Co. vorbeigezogen sind. Aber ansonsten waren das deren persönliche Schätze. Oder dann, als Israel ins verheißene Land gekommen ist. Die Kanaaniter waren die Ungerechten. Und Gott hat sie bestraft für ihren Lebenswandel, den wir gerade in 3. Mose 18 ausgewalzt bekommen, weswegen Gott die Leute rausschmeißt. Und Israel kommt rein und bekommt das ganze Land, bekommt alles, was den Gottlosen gehört hat. Und noch ein Beispiel später, nicht zwei. David, als er für den Tempel, also als er gewusst hat, ich baue den Tempel nicht, aber mein Sohn. Er hat die Völker ringsherum beraubt. Er hat sie erobert und hat ihre Schätze geraubt und hat sie für den Tempel gehabt. Sodass der Tempel Gottes von den Heiden gebaut wurde und das Volk selber gar nicht belastet werden musste. Und dass Salomo auch Geld hatte, um dann von Hiram von Tyrus die Bäume und so zu kaufen. Und jetzt noch das Beispiel, was mir jetzt noch zum Schluss eingefallen ist. Sowohl Esra als auch Nehemia haben von König von Persien ganz viel Gold und so weiter bekommen, um Tempel und Stadtmauer wieder aufzubauen. Und sie haben das Recht gehabt, von allen umliegenden Völkern auch noch Sachen zu nehmen, um Tempel und Stadt aufzubauen. Und jetzt kommt mir doch noch ein letztes Beispiel, nämlich aus Esther, weil wir das auch noch hatten. Hamans Haus sollte an Mordechai fallen. Und in dem neuen Gesetz, das sie erlassen haben, hieß es, die Juden dürfen alle ausplündern, die ihnen ans Leben wollten. Gott beraubt den Ungerechten und gibt dem Gerechten das dafür. Das ist ein biblisches Prinzip. Und das finde ich richtig krass. Jetzt noch ein außerbiblisches Beispiel, nämlich das Christentum hat quasi das Römische Reich übernommen. Da gibt es viele Leute, die das kritisieren, aber wir haben die Strukturen übernehmen können. Die Strukturen, die die Römer mühsam aufgebaut haben, die Häuser, zum Teil sind die Markthallen, also oder die königlichen Markthallen, die Basiliken, sind zu Kirchen geworden. In Trier zum Beispiel. Die Basilika in Trier war eigentlich vom Kaiser, ist eine Kirche geworden. Die Gemeinde hat das übernommen, was den Heiden gehört hat. Das sagt Hiob hier. Das ist ein uraltes Prinzip. Und dann geht's weiter. Er baut sein Haus wie eine Spinne und wie ein Wächter seine Hütte macht. Reich legt er sich nieder und wird's nicht noch einmal tun können. Tut er seine Augen auf, dann ist nichts mehr da. Also wie Gott so von jetzt auf gleich dem Reichen alles stiehlt. Und warum? Weil der Reiche sich nicht zu Gott hält. Er wird ihn in Schrecken überfallen wie Wasserfluten. Des Nachts kommt, nimmt ihn der Sturmwind fort. Das haben wir bei uns jetzt nicht so krass, aber wenn man in Wüstenregionen ist, also in der Sahara gibt's das, aber auch gerade in Israel die sogenannten Wadis. Ein Wadi ist ein Fluss, der nur zur Regenzeit funktioniert. Die sind ideal, um dort zu zelten oder was auch immer, um dort Schutz zu finden, wenn man nachts ist. Das Blöde bloß, wenn man dort drin ist und es regnet. Zum Beispiel ist das auch, wenn man den Weg von Jericho hochgeht nach Jerusalem. Das sind auch lauter solche Wadis. Und man kann plötzlich mitten in der Wüste ertrinken, vor allem des Nachts, weil man nicht bemerkt hat, dass man sich in einem Wadi eingenistet hat und es oben in den Bergen geregnet hat. Weit ab vom Schuss, wo man es nicht sieht, da kommt das Gericht runter und reißt einen mit fort. Genauso passiert es dort. Dann heißt es, der Ostwind wird ihn fortführen, dass er dahin fährt und wird ihn von seinem Ort hinwegweben. Der Ostwind, das ist der Wind, der so im Juni, Juli im Orient alles austrocknet. Das ist ein Bild bei Israel übrigens für die Zeit, in der sie ohne Gott leben. Also in der sie zwar irgendwie doch noch zu Gott gehören, nach der Zeit mit Jesus nämlich, in der sie aber noch nicht wieder ganz zu Gott gehören. Das ist die Zeit, wenn sie Jesus anerkennen werden. Das wird er über ihn bringen, also über den Gottlosen, und ihn nicht schonen. Vor seiner Gewalt muss er wie immer wieder fliehen. Man wird über ihn mit Zähnen klatschen, mit den Händen klatschen, Entschuldigung, und über ihn zischen, wo er gewesen ist. Also nicht Bravo klatschen, sondern die Hände über den Kopf zusammenklatschen. Was ist denn mit dem jetzt passiert? Was ist da los gewesen? Der war doch so fest und sicher. Aber Gott hat ihn entfernt. Das ist das, was Hiob sagt. Gott wird mit dem Ungerechten so umgehen. Bei ihm schwingt immer noch mit, dass Gott aber mit ihm genauso umgegangen ist oder fast genauso, dass er jetzt halt noch möchte, bring's jetzt einfach zu Ende. Und Hiob weiß, ich bin aber doch gerecht. Und eigentlich weiß er auch, ich werde es überstehen. Weil wir das in Hiob 19, 25 und 26 gelesen haben, mit dem ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob weiß es eigentlich, ich komme am Ende gut raus. Aber irgendwie ist er noch so in der Klage drin. Und er sagt jetzt aber eben, passt auf, ihr Gottlosen, was euch passiert. Er sagt in diesem Fall gar nicht zu seinen Freunden, passt auf, was euch passiert. Aber er sagt, Gott ist gerecht und er schafft Gerechtigkeit. Das Schöne für uns als Gemeinde ist, am Kreuz wissen wir, dass Gott die Gerechtigkeit geschaffen hat. Dass Gott dort auch alles, was uns der Teufel gestohlen hat, wiedergeholt hat. Sogar noch besser. Denn in Adam, da hätten wir nicht all das, was Jesus uns noch gegeben hat. Was der Teufel uns jetzt noch alles quasi mit dazugeben musste, was Gott uns in Jesus noch alles dazu schenkt. Aber das wäre ein ganz anderes Thema, das lassen wir. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, was du uns heute alles wieder gezeigt hast. Von dem, wer du bist, was du für uns getan hast und was wir von dir erwarten dürfen. Öffne du unsere Herzen, dass wir das im Glauben annehmen und dass wir sagen, dieses Wort gilt mir. Ganz gleich, wie unsinnig es mir erscheint, aber es ist dein Wort. Und ganz gleich, wie töricht es für mich wirkt. Ich will sagen, es gilt mir und es gilt mir und ich darf es annehmen, bis du es wahr machst. Amen.